SBS in deutscher Sprache.
Heute beginnt das neue Finanzjahr und damit auch neue Regeln für Banken, die eingeführt wurden nach den Skandalen, die die Royal Commission aufgedeckt hatte. Aber auch die Regierung von Scott Morrison will gleich die im Wahlkampf versprochenen Steuererleichterungen durchs Parlament bringen. Morgen sollen diese Reformen im Parlament diskutiert und, wer weiß, auch bald verabschiedet werden. Wolfgang Müller ist im Studio. Du hast dich ja ein bisschen näher darüber informiert. Was können wir erwarten?
Ja, hallo Adrian, zunächst einmal. Diese neue Steuergesetzgebung liegt der Regierungskoalition sehr am Herzen. Schon im Wahlkampf hat sie das praktisch zum Mittelpunkt ihres Wahlkampfes gemacht und nun will Scott Morrison das auch nur wirklich verwirklichen. Damit liegt er natürlich auf der gleichen Linie wie alle anderen liberalen Regierungen vor ihm, die immer Steuererleichterungen wollen. Die bringen sie nicht immer durch, aber in diesem Fall ist Scott Morrison sehr daran interessiert. Die neue Reformen umfasst drei Stufen, ist auch sehr teuer, kostet 158 Milliarden Dollar. Das sind also weniger Einnahmen für den Haushalt. Über mehrere Jahre ist das schon eine schöne Summe. Die Regierung meint es ernst und das sagt hier auch der amtierende Treasurer Simon Birmingham.
Our policies were clear at the election and they were endorsed at the election. All we seek to do now is implement to every single cent, every single dollar that we promised Australians, the promises that we made them at that election.
Wie sieht denn diese Steuerreform aus? Ich weiß, sie wurde mehrmals breitgewalzt während des Wahlkampfs, aber wir alle haben sie vergessen. Wie sieht das aus?
Also das, was jetzt im Parlament vorliegt, kommt in drei Stufen. Die erste Stufe sieht für die Gering- und Durchschnittsverdiener eine Steuerrückzahlung oder Rebate, wie das hier im Australischen genannt wird, von insgesamt 1.080 Dollar am Jahresende aus. Das ist eine erhebliche Vergrößerung dessen, was wir momentan bekommen. Es sind 530, also das ist nur für die Gering- und Mittelverdienende. Aber immerhin, das ist mehr als eine Verdopplung und die geschätzten Kosten sind alleine 15 Milliarden Dollar. Davon kann man ja schon mal reden. Jetzt gibt es eine zweite Stufe, die kommt erst in drei Jahren in Kraft, und zwar vom 1. Juli 2022. Und da soll der Steuersatz für Einkommen zwischen 90.000 Dollar und 120.000 Dollar pro Jahr auf insgesamt 32,5% festgeschrieben werden. Das ist natürlich für alle Leute, die momentan über 50.000 und 60.000 Dollar verdienen, ist das natürlich eine echte Reduzierung. Und dann einen Schritt weiter, und das ist nun der sehr entscheidende dritte Schritt, vom 1. Juli 2024 soll dieser Steuersatz von 32,5% dann für alle Einkommen bis auf 200.000 Dollar gelten. Unter 45.000 zahlst du weniger, also zwischen 45.000 und 200.000 Dollar soll ein Steuersatz alleine von 32,5% gelten. Diese Reform kostet allein 95 Milliarden Dollar und von diesen 95 Milliarden werden ein Drittel, also etwa 33 Milliarden Dollar, den Höherverdienenden zugutekommen, also den Leuten, die jetzt schon über 180.000 Dollar verdienen und vielleicht soll man es satirischerweise sagen, vielleicht auch, das ist die Mehrheit derjenigen, die die Liberal Party wählt, nicht wahr? Also die kriegen auch ein kleines Geschenk hier.
Gut, die leisten sicher keinen Widerstand gegen diese Reform.
Nein.
Aber gibt es Widerstand im Parlament?
Ja, im Parlament gibt es Widerstand. Und zwar von der Seite der Labour-Opposition, die übrigens mit den ersten beiden Schritten durchaus einverstanden ist. Also da sieht sie auch die eigenen Wähler begünstigt. Bei dem dritten Schritt ist sie sich nicht so einig, sicher. Und ja, das sagt hier auch die Finanzsprecherin der Labour-Partei, Cathy Gallagher.
Trying to project 5 years out, you know, how are you going to pay for that, whether the budget can allocate that sort of funds, whether you want to tie potentially a new government to that sort of spending, then it does raise concerns. And I guess for us, it's why are we having this discussion now? 5 years beyond its actual impact, when we should be focusing on the economy now.
Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Labour will die Gesetzgebung aufteilen. Also sie will nur die ersten beiden Teile verabschieden und über den weiteren Teil diskutieren. Die Regierung will das nicht. Also da läuft man sich schon mal fest. Und stellvertretender Treasurer, den wir gerade gehört haben, Simon Birmingham, warnt Labour davor, dass sie als Partei Schaden nehmen werden, wenn sie nicht dieser dritten Stufe auch zustimmen.
Labour ought to come clear, come clean and make sure they declare that ultimately they will pass this tax relief agenda. Because the failure to deliver tax relief for hard-working Australians will be a stain that will haunt Labour and Anthony Albanese all the way to the next election.
Ja, und was dieser Schaden auch sein soll, was sagt denn der Oppositionsführer dazu?
Ja, Anthony Albanese ist ja der neue Oppositionsführer. Der war immer schon gegen diese dritte Stufe und er beklagt, dass die Regierung sich total Kompromiss nicht bereitwillig zeigt und von ihren Plänen nicht abgehen will. Er will uns übrigens nicht nur Steuererleichterung für Einzelne, was ja für einen einzelnen Verdiener schön ist. Er sagt, die australische Wirtschaft braucht Hilfe. Und wenn man sich so die letzten Prognosen anschaut, dann scheint sich die australische Wirtschaft momentan eher im Abschwung zu befinden als im Aufschwung. Also da hat er vielleicht nicht ganz rund. So eine kleine Finanzspritze für die Wirtschaft könnte vielleicht gar nicht verkehrt sein.
We've made a genuine offer and I think it is a pity that the government's refusing to even consider the need to bring forward not just stage two, but also to bring forward infrastructure investment that the Reserve Bank say is required.
Außer Labour, sind da noch andere Parteien oder andere Lager dagegen?
Ja, da gibt es zum Beispiel hier den Executive Director des Australia Institute, der heißt Ben Oquist. Er sagt, diese Gesetzgebung sei so teuer und so wichtig. Immerhin, wir sprechen jetzt im dritten Teil von 95 Milliarden Dollar weniger Einnahmen, dass das Ganze doch mal vielleicht im Senat ausführlich diskutiert werden sollte, statt es hier so durch die beiden Kammern zu peitschen.
Never before has so much budget outlay been proposed without a serious Senate inquiry. These are large tax cuts. The stage three tax cuts alone amount to $97 billion. This is a significant change to Australia's income tax system. Whether you're concerned about the revenue implications, the fiscal implications, the equity implications, the tax cuts deserve a Senate inquiry.
Also wie man sieht, wird das auf Widerstand stoßen, aber was kann denn die Regierung tun, um diese Gesetzgebung letztendlich durchzubringen?
Ja, was kann die Regierung tun? Die Regierung braucht dafür eine Mehrheit. Die Mehrheit bekommt sie offensichtlich nicht von der Labour-Opposition. Es gibt aber Unabhängige im Parlament. Mit denen wird gesprochen und ich glaube, manche von denen sind auch davon ganz einig. Also sie brauchen mindestens vier Unabhängige, um es durch den Senat zu bringen und damit zum Gesetz machen zu lassen. Und ob das klappt, das wird der Kampf in den nächsten Tagen sein.
Und dieser Kampf, der soll ja morgen schon beginnen, normalerweise, also sehr unüblich, normalerweise beginnen die ersten paar Tage mit belanglosen, nicht unpolitischen Dingen, aber scheinbar scheint das so wichtig zu sein, dass gleich morgen losgeschrien wird, kann man
hier sagen. Im Fußball würde man das als Pressing bezeichnen.
Tja, aber das neue Finanzjahr, das bringt ja nicht nur diese hoffentlich neue Regeln, sondern auch neue Regeln für die Banken und das nach den Skandalen, die die Banking Royal Commission aufgedeckt hat. Was also kann man erwarten seit heute? Was wird neu sein?
Das Aufregendste ist ein neuer Banking Code of Practice, also neue Verhaltensregeln für die Banken. Die Banking Association sagt ganz stolz, sie habe also das alte Regelwerk komplett umgeschrieben, damit die Öffentlichkeit wieder Vertrauen zu unseren Geldinstituten fassen kann. Dieses Vertrauen ist ja von der Banking Royal Commission klein gerieben worden. Und da hat man ja viel Schlechtes gehört. Aber wie gesagt, diese neuen Verhaltensregeln sollen alles wieder gut machen. Karen Cox, sie ist die Leiterin des Financial Rights Legal Centers und sie erklärt uns also hier auch, was es so einzeln Neues gibt.
There are some commitments in there that will be very beneficial to consumers. For instance, there are specific obligations on banks to look after vulnerable customers, which is really important in the wake of the Royal Commission. There are also provisions around the sale of consumer credit insurance, which we saw some, you know, horrendous problems with people being sold completely inappropriate products that they couldn't claim on.
Also der Bankkonto soll in erster Linie davon profitieren. Wer profitiert denn noch?
Kleinunternehmer sollen auch davon profitieren. Und zwar, diese Standards werden jetzt so sein, dass es leichter sein soll, einen Kreditantrag zu stellen. Das ist ja einer der Beschwerden von Kleinunternehmern, dass die Banken immer so pingelig sind mit der Geldvergabe. Sie wollen immer gleich eine Mortgage auf ein Haus haben. Das wollen nicht alle Leute geben, nicht alle Leute haben ein Haus. Und das soll in Zukunft jetzt etwas leichter gemacht werden. Und sie dürfen auch nicht mehr so über Nacht die Konditionen ändern. Sie müssen also den Kunden mehr Zeit geben, sich daran zu gewöhnen, dass in Zukunft der Steuersatz höher wird oder die Rückzahlungsquoten höher werden oder sowas. Also das ist schon mal nicht verkehrt. Aber leider meint Peter Strong hier von der Small Business Association Australia, dass das eigentlich nicht das Wahre ist. Was wirklich die Kleinunternehmer ärgert, ist die enorme Bankenbürokratie, die da so Sand ins Getriebe steuert. Da kommt man nicht vom Fleck.
The code will make a difference for those that do get a loan. It'll make a difference to those that need to complain, that need to confront some issues. But at the moment, the bigger issue is we can't get the money.
Was ist da noch neu mit denn? Was für neue Regeln gibt es denn noch?
Ja, also dürfen zum Beispiel Banken nicht ungefragt dir einen Vorschlag machen, ob du nicht vielleicht einen höheren Credit Limit bei deiner Kreditkarte haben willst. Sie müssen dich jetzt also heute inzwischen anders angehen. Online macht also auch Fortschritte. In Zukunft kannst du also auch dein Credit Limit limitieren, also kleiner machen auf deiner Kreditkarte. Und manche haben ja ganz erstaunliche Credit Limits auf ihren Karten. Aus den guten alten Zeiten, als die Banken, die immer das Geld noch nachschmissen, haben manche Leute ja viel, viel, viel Geld auf ihren, oder können sich viel, viel Geld leisten auf ihren Bankcards. Dazu muss ich sagen, das ist übrigens schön, wenn man diesen Spielraum hat. Aber wenn man dann hingeht zur Bank heutzutage und sich einen Kredit haben möchte und die gucken sich das an und sagen, ach was, Herr Müller, Sie können sich da so und so viel $1,000 leihen, das rechnen wir Ihnen erstmal negativ an. Das müsstest du ja auch zurückzahlen dann. Also ist es ganz vernünftig, diesen Kreditspielraum persönlich zu reduzieren. Das steht also ansonsten nämlich.
Ich möchte nochmals festhalten, also bis anhin war es so, dass die Banken, die dich informiert haben, wir geben dir jetzt einen höheren Kredit, bediene dich. In Zukunft muss man angefragt werden, möchten Sie gerne eine höhere Kreditlimite haben.
So ist das. Und Sie müssen auch aufpassen, an wen Sie das richten. Also Sie müssen da auch uns im Auge fassen, kann sich denn dem ich das anbiete, der das oder die das überhaupt leisten, wenn ich dem noch ein paar $1,000 extra anbiete. Also die Banken sind da also etwas mehr, liegen da mehr an der Leine in Zukunft. Interessant ist übrigens auch Bürgschaften. Das ist eine interessante Sache, denn heutzutage helfen ja viele Eltern zum Beispiel ihren Kindern mit Bürgschaften, mit also einer Hypothek aufs eigene Haus, damit sich selbst was zu kaufen. Und das ist ja gut, aber nicht alle Jugendlichen verstehen das nun richtig und manche fallen auch finanziell auf die Nase und dann muss natürlich der Bürger vortreten und das alles bezahlen. Da haben die Banken in der Vergangenheit es versäumt, die Bürgschaftsgeber davon zu informieren, dass es ihren Sprösslingen nicht mehr so gut geht. Das müssen sie in Zukunft machen und sie vorwarnen sozusagen. Das ist schon mal ein guter kleiner Schritt, muss ich sagen. Aber insgesamt gesehen würde ich sagen, nach den Horrorgeschichten der Banking Royal Commission, also das ist nicht viel. Aber immerhin, und Karen Cox sagt das auch, sie meinte, die Banken müssten schon ein bisschen mehr tun als nur das.
Look, the code is only one small part of, I think, a huge puzzle. There are legal changes that we need, there are cultural changes, there are changes, you know, the regulators. The code's important, but it's certainly not going to change the world by itself.
Das sind nun alles neue Regeln, die Banking Royal Commission vorgeschlagen hat. Und wer gibt denn aber letztendlich diesen Regeln das grüne Licht?
Ja, da gibt es ja eine Bankenaufsicht. Also früher waren das so Regeln, die sie untereinander hatten, freiwillige Regeln. Jetzt hat sich also einmal die Bankenaufsicht dieses Regelwerk angeschaut und hat ihre mit Wohlwollen das abgesegnet. Das ist schon mal gut. Und nicht nur das, es ist jetzt auch in 7 Sprachen übersetzt worden, damit es auch Leute verstehen, die vielleicht nicht so perfekt in Englisch sind. Die Sprachen sind Mandarin, Arabisch, Vietnamesisch, Filipino, Hindi, Spanisch und Punjabi. Ja, und dann, wenn es wer es nun jetzt nicht versteht, dem ist, kann mir nicht geholfen werden.
Okay. Also besserer Schutz für Bankkunden und vielleicht weniger Steuern für Geringverdienende. Damit beginnt das neue Finanzjahr. Wolfgang Müller, besten Dank.
Bedanke mich bei dir, Adrian.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.